Willkommen zur Testausgabe zur Sendung 0 dieses noch namenlosen Literaturpodcasts. Wir sind Finn Benkert
und Lukas Bawenschik. Hallo Lukas.
Hallo Finn. Finn, du bist Literaturwissenschaftler, ich lese freiwillig. Du bist Filmemacher, ich bin Filmkritiker. Du bist Gen Z, ich bin Millennial und wir wollen hier in Zukunft über Literatur sprechen.
Ja, das ist wahnsinnig cool, oder? Wir sind immerhin keine zwei weißen Jungs, die einen Laber-Podcast haben. Obwohl, mir ist da letztens in der U-Bahn was passiert, also...
Oh ja, erzähl mir noch ein bisschen über deinen Schweinebraten. Nein, ich habe das Gefühl, das ist schon gar nicht so wahnsinnig verbreitet. In dieser Konstellation spricht man in der Regel dann doch eher über Videospiele, über Filme, über Wrestling. Literatur scheint mir als Podcast-Thema nicht ganz an den Rand gedrängt. Es gibt da ja durchaus Konkurrenz, müssen wir jetzt sagen. Aber es ist irgendwie kein wahnsinnig verbreitetes Thema in diesen Online-Sphären, in denen wir uns bewegen zumindest.
Das Gefühl habe ich auch und ich glaube auch, wir sind uns natürlich noch nicht vollkommen im Klaren, wo die Reise mit uns beiden hier hingehen wird, aber wenn im Internet oder im Gen Z-Internet Literatur besprochen wird, dann sind wir ja sehr schnell bei BookTok und sowas und bei der New Romance, ganz wertvoll einfach noch einmal gesagt, und vielleicht wird die Reise uns da auch mal hin verschlagen, so abschnittsmäßig.
Das aber stimmt.
Genau, wir wollen vor allem Neuerscheinungen besprechen von AutorInnen, die uns interessant scheinen, ja, von Büchern, die uns interessant scheinen, und ich glaube, das wird ganz wunderbar.
Ja, ich glaube, wir haben nicht wahnsinnig viel Zwänge von außen, sondern können uns relativ idiosynkratisch halt dem hingeben, was uns interessiert. Also wir haben ja jetzt keine Redaktion und keinen Zwang von außen. Wir sind ja auch nicht verpflichtet, große Titel zu besprechen, auch wenn das sicher vorkommen wird. Einfach weil es ja auch interessant ist, mit dem zu interagieren, was tatsächlich noch gelesen wird. Denn, also ganz unkulturpessimistisch ist das ja nun schon auch etwas, das gesellschaftlich an Funktion verliert. Alle zwei Jahre haben wir wieder einen Artikel darüber, dass die Welt untergeht und das Abendland, weil die Jugend von heute noch weniger liest als die davor. Aber wir finden es einfach interessant, dafür irgendwie einen Raum zu schaffen. Und ich glaube, es ist immer besser, hier in dem Zusammenhang sich zusammenzusetzen, ein Forum zu geben, Leuten irgendwie eine Möglichkeit zu geben, sich mit Sachen nochmal zu beschäftigen, statt halt darüber zu jammern auf irgendeiner Weise. Ich glaube, das läge mir sehr fern.
Ja, ich wollte auch sagen, das liegt uns beiden, glaube ich, auch eher fern. So alt sind wir dann beide doch noch nicht, dass wir uns in eine ZDF-Sendung setzen und ja den Untergang des Abendlandes beklagen.
Wir haben uns heute nichts wahnsinnig Originelles überlegt, sondern wir fangen an mit einem großen Roman, Haruki Murakamis Die Stadt und ihre ungewisse Mauer. Aber zuerst wollen wir uns vielleicht die Namen, die noch irgendwie im Raum stehen, so ein bisschen gegenseitig an den Kopf werfen und überlegen, was wir davon gut finden. Das ist ja auch eine Möglichkeit, vielleicht ein bisschen Feedback zu bekommen von außen. Aber was hast du dir überlegt für den Namen dieses Podcasts?
Also mein erster Gedanke war natürlich, und das zog eine hinreißende Reaktion von dir nach, der Litte Cast. Denn das ist natürlich ein Wortspiel, was man vielleicht erklären muss, wie jeden guten Gag. Wir machen ja Literatur, abgekürzt Lit.
Gut, ich glaube, das Wort Lit kennen die Leute schon, oder?
Also die Jugendkultur entwickelt sich wahnsinnig schnell weiter und ich habe letztens erfahren, dass man mittlerweile als alter Mensch gilt, wenn man Club Mate trinkt.
Ja gut, für mich gilt man allgemein irgendwie ein bisschen als Psychopath, wenn man Club Mate trinkt. Ich zähle zu diesen bedauernswerten Geschöpfen, die scheinbar das Enzym nicht besitzen, dass das irgendwie zu einem erträglichen Getränk macht. Aber der Littecast, ich habe das Gefühl, man ist bei dieser Titelwahl so ein bisschen hin und her gerissen zwischen dem allzu albernen und dem allzu steifen. Also entweder man hat wirklich so einen ZDF-Titel, wie schon angesprochen wurde, oder man verliert sich dann sofort in albernen Wortspielereien. Ich finde der Littecast, ich mag die Ambition, aber ich bin nicht gänzlich überzeugt.
Fair.
Aber ich muss sagen, mein erster Vorschlag ist auch nicht super, denn ich hatte mir überlegt auf andere Gedanken. Und dann könnte man am Anfang des Podcasts immer sagen, wir sind Finn und Lukas und wir bringen euch auf andere Gedanken. Und ich dachte, das wäre irgendwie ganz nett, weil was ist denn eigentlich Lesen? Ne? Irgendwie immer auch die Konfrontation mit einer anderen Welt, sich das Treffen eines anderen Menschen konserviert in einer bestimmten, konzentrierten und geformten Form. Ich mag, wie ich beide Worte hier verdoppelt habe, das klingt besonders intelligent, aber irgendwie, da ist irgendwas drin und ich fand, das klang jetzt nicht so mega WDR-Podcast-steifmäßig, oder was meinst du?
Nee, du hast recht und ich bin ja immer Fan von guten Überleitungen, die Überleitung ist damit schon gegeben. Packen wir mal nach oben auf die Liste.
Was hattest du denn noch?
Ich bin ja Fan von so hintersinnigen Späßeleien, also wenn es einen Anlass zum Scherzen gibt, dann lache ich auch gerne mal. Und ich darf mir vielleicht auch so eine leichte frivole Note hineinbringen und das Ganze Seitensprung nennen. Jetzt ist da aber natürlich das Problem, wenn ihr den Podcast hört und euer Partner, eure Partnerin seht, ihr hört gerade den Podcast Seitensprung, das könnte die Person auf andere Gedanken oder falsche Gedanken bringen und das wollen wir natürlich nicht. Dieser Podcast soll keine Beziehungen zerstören.
Es gibt auch schon wahnsinnig viele Sex-Podcasts da draußen, oder? Und ich denke, wir werden dann einen ganz substanziellen Anteil an Hörer haben, die immer wieder einschalten und sehr enttäuscht sind, dass wir doch nicht darüber sprechen, was man irgendwie halt da beim Partner jetzt an welcher Stelle drücken muss, damit das alles super wird.
Also voll interessant, dass dieser Sex-Podcast so lange über Murakami redet, aber
ich meine, der schreibt ja auch gelegentlich über Sex sein. Ich hatte noch, wir werden ja gleich sicher noch über Franz Kafka sprechen, Axt im Eis, weil wir wissen ja alle, das war sein großes Zitat irgendwie, dass halt das alles sein soll, wie die Axt gegen das innere Eis. Und ich weiß nicht, das ist irgendwie ein Zitat, das ich immer bei mir hatte. Das ist auch, glaube ich, eher so ein bisschen so ein Teenager-Fable, dass man solche großen, pompösen Zitate von Autoren so mit sich trägt und die so als Aphorismus, die irgendwie eine große Bedeutung für einen haben, dann am liebsten irgendwo hin tätowieren würde, wie ein Casper-Zitat oder so, aber irgendwie ist das bei mir geblieben und ich fand, das war irgendwie ganz nett. Auch wenn es so ein bisschen martialisch klingt für einen Podcast.
Hast du Kafka etwa damals am Strand gelesen?
Gut, darüber reden wir nachher. Was hast du denn noch?
Ich habe noch Palimpsest, natürlich in Anspielung auf Genette, den großen Literaturkritiker und Theoretiker. Denn auch wir sind ja Leute, die in Schichten überlagernden Instanzen über Literatur reden, die Beziehungen von Texten zueinander aufschlüsseln wollen und darüber sprechen wollen. Allerdings sind wir damit durch natürlich irgendwie schnell wieder in so einer Art von Hochkulturdiskurs, wo ich vielleicht gar nicht möchte, dass wir da reinkommen. Denn dieser Podcast ist ja auch dahingehend barrierefrei gedacht, dass wir den Spaß am Lesen vermitteln wollen. Und das nicht auf so eine Sophie Passmann-Art und Weise, indem wir am Ende immer bei Harry Potter landen müssen und uns fragen müssen, wie viel besser ist die Stadt und ihre ungewisse Mauern denn jetzt als Harry Potter und der Stein der Weisen. Ich würde sagen 1,5 mal besser, um das auch gleich mal numerisch auszudrücken. Aber irgendwo muss ich meinen Uni-Abschluss ja mal durchbringen. Und wenn nicht, dann vielleicht im Titel.
Ich finde Palimpsest ein bisschen bemüht, wenn ich ehrlich bin. Es ist irgendwie schön, einen Fachbegriff zu haben, auch einer, der vielleicht hier noch nicht so super abgegriffen ist. So ein Feuilleton-Wort auch irgendwie ist mein Gefühl. Also wenn, dann liest man das irgendwie in einer FAZ-Kritik zu irgendwas. Ich hatte noch vielleicht vergleichbar, aber vielleicht auch viel stärker popularisiert, Tschechows Waffen.
Ja.
Klar, wir kennen alle Tschechows Gun, weil wir in gewisser Form in den letzten Jahren und Jahrzehnten Erzähltheorie in ihrer popularisierten Form auf alles geworfen haben. Man hat das Gefühl, die ganzen YouTuber, die ganzen Podcaster reden über Plot-Armor und haben ihren eigenen Katalog eben an, in Anführungszeichen, Fachbegriffen. Aber ich fand einfach diese Idee von Literatur als Waffenarsenal, am Ende findet man immer irgendwie einen Knall, man benutzt die für verschiedene Lebenslagen, man wappnet sich damit gegen manche Wechselfälle des Lebens, eigentlich ganz schön.
Ja, da bin ich bei dir. Ich wüsste halt nicht, ob ich bei Tschechows Waffen nicht vielleicht dann doch zuerst an einen Filmpodcast denken würde. Weil, wie du schon gesagt hast, Tschechows Gun ist einer der drei Vokabeln, die YouTube-FilmkritikerInnen kennen. Und einer der drei Kategorien, an denen sich Filme messen lassen müssen.
Ich hatte nur das Gefühl, dass Tschechow Autor war, beziehungsweise halt vor allen Dingen Dramatiker, hilft ja schon natürlich auch, das ein bisschen zur richtigen Kategorie zu führen.
Ich bin ja noch großer Fan einfach von dem Babenkast. Allerdings habe ich Angst, dass Christian Eichler uns dann verklagt, weil es namentlich zu nah am Pencast ist.
Ja, ich habe auch das Gefühl, die Sachen mit Cast und Pod irgendwie, das ist auch so ein Web 1.0 Phänomen so ein bisschen oder Web 2.0. Ich habe das Gefühl, damit begeht man immer so ein bisschen sich zurück in die Vergangenheit und outet sich als so ein bisschen hängen geblieben, so in der Blockzeit irgendwie. Aber ich finde natürlich irgendwie die völlige Dummheit des Ganzen irgendwie ganz sympathisch. Ich hatte noch relativ knapp, relativ prägnant Gegenlesen. Ich glaube gar nicht, dass wir so wahnsinnig anti sind, dass wir irgendwie weit genug auch drin sind, sagen wir, im literarischen Diskurs, im literarischen Leben, um klar eine Gegenposition zu irgendwas darzustellen, aber ich finde es irgendwie ganz schön, weil da drin so ein bisschen zum Beispiel, sagen wir, eine Widerständigkeit, nicht so ein reiner Fandiskurs, sondern manche Bücher zerschellen auch an uns, manche Bücher lesen wir auch gegen ihren eigenen Willen, lesen wir auch gegen den Strich. Ich glaube nicht, dass man sich damit wahnsinnig überhöht, aber ich finde es irgendwie knapp, prägnant, man kann damit auf jeden Fall was anfangen.
Ja, von Gegenlesen bin ich tatsächlich auch großer Fan. Schreiben wir auch höher auf die Liste. Werk und Autor ist natürlich eine Wortpaarung, die uns nicht nur an Florian Henkel von Donnersmarks Meisterwerk Werk ohne Autor erinnert. Nein, es ist ja auch ein Hinweis darauf, dass wir uns in einer postdigitalen Literaturzeit begeben, in der Begriffe wie Werk und Autor eben nicht mehr klar definiert sind, beziehungsweise es auch an uns liegt, diese Begriffe stets neu zu formen und im Zeichen der Zeit neu zu deuten.
Wie geht's dem Autor so rein medizinisch? Könntest du da irgendwie eine Diagnose stellen?
Ich würde sagen, er hat einen leichten Schnupfen, aber wir sind auf dem Wege der Besserung. diese Form der Literaturkritik der Postdigitalität, in der ich in unserem Abspann oder in unserem Format oder in unserem kurzen Part, nachdem wir über den Roman geredet haben, nochmal drauf eingehen möchte. Ich finde das mittlerweile ein wahnsinnig spannendes Feld der Literaturwissenschaft, sich zu fragen, verändert sich der Roman überhaupt nochmal? Also wie kann man die Gegenwart abbilden im Roman und wie reagieren wir auf Phänomene wie Fanfictions oder sowas? Kanzeln wir die einfach ab und sagen, das ist niedere Kunst, oder erkennen wir vielleicht, dass das Ganze doch komplexer ist, als es eigentlich ist? Und natürlich gerade in Zeiten von literarischen Hilfetools oder KI-Hilfetools wie ChatGPT schreit natürlich der Begriff des Autoren und auch des Werkes irgendwie nach einer Neudefinition.
Ja, in so eine ähnliche Richtung bin ich gegangen mit dem Gedanken Paper Screen, weil ich irgendwie dachte so, ja, das Buch mit seinen Seiten irgendwie als Bildschirm heute zu verstehen unter vielen in einer Welt wäre vielleicht ganz hilfreich. Ich habe das Gefühl, man hat oft diese komische Illusion, Lesen wäre so ein nettes Hüge-Hobby, mit dem man sich aus der Welt zurückzieht, ein Weltfluchtding, das irgendwie ganz fern von allen anderen Dingen ist, mit dem man sich so ein bisschen isoliert. Und nein, ich glaube, das ist ja eigentlich nur ein Bildschirm unter vielen. Das ist auch kein ruhiges Hobby, sondern eins, das zumindest mich auch irgendwie in ganz viele andere Zustände versetzt, das wechselhaft und bruchstückig ist, das permanent mit meinen feuernden Neuronen, mit meinen chaotischen Gedanken verschmilzt und sich zusammenfügt. Und ich mag die Idee, dass dieses Buch ein Bildschirm unter vielen ist und dass man ihm als Objekt der Gegenwart begegnet. Ich mag das Nostalgische nicht, ich mag das Bild des Buchs nicht in die Vergangenheit verbannen, sondern ich möchte damit irgendwie auch gerne weitermachen. Alternativ kann man irgendwie sowas wie Papierschirm oder so in der deutschen Version draus machen, aber ich weiß nicht, ist vielleicht alles ein bisschen umständlich, aber ich mag die Idee, dass das Buch nicht so ein Objekt außerhalb aller Zeit und außerhalb der Gegenwart und gegen die Gegenwart ist.
Und wir erleben ja auch tatsächlich gerade in der BookTok- und Instagram-Book-Szene eine Rückbesinnung auf das Buch oder zumindest auf die Ästhetik des Buches, auf das Taktile, auf das Anfassbare.
Gut, ich meine, da gab es jetzt auch in den letzten 15 Jahren wahnsinnig viele Texte in diversen Feuilletons, dass es ja ganz furchtbar wäre, dass die Leute das Buch dann arrangieren und altarhafter inszenieren. Und dass es da eigentlich nur darum geht, die nette Tasse Tee daneben zu stellen. Da bin ich so 50-50 an der Seite von alten Feuilletonisten. Aber ja, ich finde auf jeden Fall, man muss irgendwie eine Möglichkeit finden, beide Möglichkeiten zuzulassen und irgendwie die Objekthaftigkeit mit der neuen Zerstäubung eben ins Digitale irgendwie zu vermengen. Was hast du denn noch so?
Ich hätte hier noch, und das ist eine Einsendung von unserer Kollegin Maria Victoria, besser bekannt als Nebelskulptur, die hat den Titel Nachsalzen nachhaltig gefordert. Natürlich in
wie in Ilsebill salzte nach. Der schönste Satz in der deutschen Sprache.
Stimmt, wann es ist der schönste abgestimmt? Satz, ne?
Wann wurde das abgestimmt? 2007 oder so? Ja, in jedem Fall. Ich weiß gar nicht, ob Günter Grass hier so wahnsinnig viel vorkommen wird. Man bindet sich ja dann doch schon relativ stark an den Autor. Ich hatte auch so überlegt, zum Beispiel sowas wie Aufzeichnungen aus dem Kellerloch zu nehmen. Denn dieser Dostojewski-Roman oder diese Dostojewski-Novelle, es ist ja relativ kurz, ist ja schon so recht nah am heutigen Podcast irgendwie, oder? Ein komischer Unsympath schwallt einen zu, erzählt davon, wie böse er ist, aber eigentlich will er auch doch nicht böse sein und er hat so ein bisschen was so Weltfremdes, Welthassendes. Also ich glaube, da gäbe es schon viele sinnvolle Assoziationen, die man so im Literarischen finden könnte. Ja.
Im schlimmsten Fall denken die Leute allerdings dann, wir haben einen Koch-Podcast.
Was ja im schlimmsten Fall auch eine Option ist. Also ich meine, wenn man, keine Ahnung, den IKEA-Katalog literaturkritisch betrachten kann, wieso nicht mal ein Kochbuch? Da ließe sich sicher einiges finden, was so ein bisschen über unsere Gegenwart irgendwie erzählt. Ich hätte noch ganz langweilige Namen wie Gelesen, Umblättern und Nachworte gehabt, aber von denen bin ich nicht so richtig überzeugt. Also ich habe das Gefühl, wir haben schon auch einen relativ engen Katalog von Sachen, die tatsächlich in Frage kommen.
Aber liebe HörerInnen, da seid ihr natürlich auch gefragt. Keine Angst, ihr müsst keine fünfseitigen Essays einreichen. Es reicht eine kurze Wortrückmeldung mit eurem liebsten Titel.
Nun, wir haben vorhin schon über Kafka am Strand gesprochen. Das war tatsächlich der erste Roman von Haruki Murakami, den ich jemals gelesen habe, im Teenageralter, weil eine der ersten großen Literaturlieben meines Lebens war Franz Kafka. Und dann hat mir meine Mutter diesen passend benannten Roman geschenkt. Und seitdem habe ich tatsächlich jeden einzelnen Roman des Japaners gelesen. Das geht dir komplett anders, oder? Das Phänomen ist so ein bisschen an dir vorbeigegangen. Bist du vielleicht, und das könnte der Altersunterschied zwischen uns sein, zu spät geboren für Murakami? Ich hatte das Gefühl, das ist ein Autor, der stand irgendwann mal wahnsinnig hoch im allgemeinen Ansehen. Jemand, der gleichzeitig viel gelesen wird, aber von der Literaturkritik auch respektiert wird zumindest. Man streitet sich im literarischen Quartett über ihn. Man übersetzt ihn zunehmend präziser. Zuerst übernimmt man die Übersetzung aus dem Englischen und überträgt sie ins Deutsche. Seit einer Weile macht das alles Ursula Gräfe, die auch diesen Roman hier übersetzt hat. Aber mein Gefühl war, in den letzten 10, 20 Jahren hat er schon stetig an Bedeutung und an Respekt verloren. Natürlich, er ist immer noch ein großer Autor. Zu Romanen wie IQ 84 gab es ja zum Beispiel wirklich so Mitternachtsverkäufe wie bei Harry Potter oder Twilight oder dergleichen, aber gerade Diskurse wie die Frage nach seiner Darstellung von Frauenfiguren, aber auch dieses Gefühl von dem sich wiederholen, dem Repetitiven, haben schon so ein bisschen an seinem Image gekratzt. Wie hast du denn vor dem Lesen dieses Buchs auf Haruki Murakami geblickt? Was hast du mit dem verbunden?
Ich verband vor allem meine allererste richtige Freundin mit Haruki Murakami, denn die las, als wir 15 oder 16 waren, Kafka am Strand und fand das etwas merkwürdig. Das ist so das, was ich erinnere. Also sie sie erzählte mir, sie las das und meinte, nee, irgendwie ist das blöd. Sie wehrte sich allerdings auch sehr dagegen, dass der Roman Die Vegetarierin von Ang Kang so betitelt worden wäre, weil sie meinte, nein, das wäre eigentlich keine Vegetarierin in diesem Roman. Das wäre etwas komplett anderes. Also man kann sagen, J, ich nenne sie mal einfach so, hatte einen gesonderten Blick auf die Literatur und besondere Sachen, die ihr wichtig waren. Ich wusste, dass mein damaliger bester Freund Stanislav großer Fan von Murakami war, aber irgendwie, vielleicht war ich einfach auch schon zu sehr verloren an deutsche Kanonliteratur, denn ich hatte mit 15, 16 doch irgendwie eine große Liebe oder ein großes Interesse an Thomas Mann und Co. entwickelt, was ich mir rückblickend auch nicht mehr so ganz erklären kann. Ich glaube, mich reizten einfach irgendwie andere Romane, mich reizten Schriftsteller wie Uelbeck, Mea. Was ich im Nachhinein nicht ganz verstehen kann, denn ich glaube, es hätte da durchaus Überschneidungen gegeben, auch im Werke von Murakami. Mhm. Es war, glaube ich, einfach, wo ich auch aktiv gesagt habe, ich mache hier nicht mit. Denn natürlich wusste ich, dass die Bücher überall auslagen und in jedem Regal jeder Buchhandlung standen. Aber manchmal möchte man ja auch einfach nicht mitmachen und sagen, nein, diesem Trend widersetze ich mich. Ich merkte dann so ein bisschen, dass es vielleicht ein Fehler ist, als die, ich weiß nicht, ob man es schon Welle nennen kann, aber als eben mit Burning und Drive My Car zwei sehr, sehr gute Filme in die Kinos kamen, die auf Murakami Kurzgeschichten basierten. Und ich mir dachte, vielleicht hat man da ja doch etwas verpasst. Und deswegen war ich sehr, sehr glücklich, dass du die Stadt und ihre ungewisse Mauer jetzt vorgeschlagen hast als unseren ersten Roman, den wir hier besprechen. Und zum Einstieg kann ich schon mal sagen, ich wünschte mir, ich hätte das mit 14 gelesen oder ich hätte mit 14 angefangen, ihn zu lesen, denn ein paar Sachen da drin kommen mir ein bisschen so vor, als würde man jetzt mit Mitte 20 das erste Mal den Steppenwolf lesen oder vergleichbare Sachen und sich so denken, ja, ich erinnere mich dann dran, dass das Gedanken sind, die mich mal beschäftigt haben oder die mich mal mehr beschäftigt hätten. Ich fand manche Sachen, vor allem was so Sex angeht in diesem Roman, etwas ungelenk, etwas sehr altherrenhaft dann aber auch gleichzeitig. Aber grundsätzlich war es schon eine lohnende Lektüre und ich bin sehr gespannt, mit dir da gleich drüber zu reden.
Vielleicht sagen wir vorher noch so ein, zwei Sätze über Haruki Murakami, dieses Buch erscheint in Deutschland passend zu seinem 75. Geburtstag. Das heißt, er ist 1949 geboren am 12. Januar. Seine Eltern waren beide Literaturprofessoren, beziehungsweise sie dann eben Literaturprofessorin. Und sicher auch ein wichtiger Aspekt ist, dass ihn die Studentenbewegung der 60er Jahre stark geprägt hat. Er hat studiert während dieser Zeit. Er war eher ein Sympathisant als ein Teilnehmer, aber das ist in vielen seiner Romane dann später ganz zentral aufgetaucht. Verbunden sich ja auch mit so einem Gefühl von Verlust, dieses Gefühl, dass da eine Welt war, die hätte anders sein können, aber die eben nie sich materialisiert hat. Wir wissen, weil er es vielfach erzählt hat, dass er erst ganz lange anderweitig gearbeitet hat. Er hat zum Beispiel eine Jazzbar geleitet, das ist sehr prägend für ihn, bis er dann mit 29 während einem Baseballspiel bei einem besonders tollen Schlag sich entschieden hat, Autor zu werden. Die ersten zwei Romane waren jahrelang gar nicht zur Verfügung, der hat er erst zurückgehalten. Mittlerweile sind sie auch bei Dumont erschienen und in aller Welt, weil irgendwann ließen sich solche Frühwerke nicht mehr zurückhalten. Ich glaube, bei Künstlern aller Art ist es ja auch immer schwierig, wirklich Kontrolle zu gewinnen über eben den eigenen Lebenswandel, über das eigene Lebenswerk eben, sondern man gehört eben auch in einer gewissen Weise immer der Öffentlichkeit. Und er hatte dann seinen großen Durchbruch wahrscheinlich eben so in 1987 mit Norwegian Wood, benannt nach dem Beatles-Song, der ihn eben in Japan zu einem Star gemacht hat. Er ist dann aus Japan geflohen, hat in Europa gelebt, in den Vereinigten Staaten, hat da irgendwie in Princeton gelehrt, ist irgendwann Marathonläufer geworden und hat darüber auch ein Buch geschrieben. Wenn man seine Bücher so beschreibt, stößt man ganz schnell auf Begriffe wie magischer Realismus. Das ist sicher sehr prägend für ihn. Wie schon gesagt, es gab wahnsinnig viel Kritik so in den letzten 10, 20 Jahren an ihm. Man hat irgendwie auch immer das Gefühl, man sucht nach so einem Ersatz für Murakami. Also er hat ja zum Beispiel sich eingesetzt für die Autorin Mieko Kawakami, die zum Beispiel Brüste und Eier geschrieben hat. Aber auch so jemand wie Sayaka Murata wurde auch oft irgendwie in Kritiken dann sofort als der neue Murakami beschrieben. Und dieser Roman, du hast das schon angesprochen, hat so ein bisschen viele seiner Themen. Wie so oft geht es um Gegenwelten, es geht um Beziehungen und die Liebe natürlich. Wir haben sogar so kleinteilige Obsessionen wie die Auseinandersetzung mit Ohrläppchen, die immer wieder in seinen Büchern stattfindet. Aber natürlich wird eben durch die Biografie bedingt, durch seine persönliche Faszination bedingt, auch immer wieder zum Beispiel über Jazz, über Filme und eben viel über Literatur gesprochen. Ich fasse vielleicht den Plot mal ganz kurz zusammen, außer du möchtest kurz noch was zu dieser Karriere von Murakami sagen.
Ich könnte noch einmal einfügend sagen, weil ich habe mit zahlreichen Bekannten, sag ich mal, gesprochen über Murakami in Vorbereitung auf diesen Podcast. Und einen Gedanken, den ich sehr spannend fand, war von Elisa Linseisen, unserer neuen Juniorprofessorin an der Uni Hamburg für Medienwissenschaften, die eben meinte, Murakami ist für sie tatsächlich jetzt nicht direkt ein Relikt, aber ein Phänomen irgendwie der späten 90er oder der 90er, wie du ja gerade auch ein bisschen eingeführt hast, weil das ja auch das Jahrzehnt ist, in dem der Begriff des Mindgames populär wird in der Popkultur durch Regisseure wie Christopher Nolan oder David Fincher. Und sie meinte, Murakami war für sie eben auch so ein Mindgame-Autor, der deswegen eben perfekt in diese 90er Jahre passte.
Also dem würde ich, glaube ich, relativ scharf widersprechen, insofern, dass ich glaube, wenn da Rätsel sind, dann nicht welche, die unbedingt gelöst werden sollen oder gelöst werden können.
Da gebe ich dir recht.
Es ging immer eher um den Fluss. Also wer am Ende von Kafka am Strand oder Herr Aufziehvogel oder so da sitzt, der wird, glaube ich, nicht das Gefühl haben, da wahnsinnig befriedigt rauszukommen. Ich habe in Vorbereitung, ich schaue ja auch immer so ein bisschen in die Podcast-Welt, einen Podcast von zwei Amerikanerinnen gehört, die beide wahnsinnig genervt waren von Kafka at the Shore, weil er eben nichts zusammenfügt. Und magischer Realismus schien ihn, glaube ich, so ein bisschen wie ein Zaubertrick, bei dem man einfach alles in die Luft wirft und dann fallen lässt. Aber ja, ich verstehe auf jeden Fall, wo der Impuls herkommt. Ich glaube natürlich, ganz wichtig sind immer diese Traumwelten, der magische Realismus, der eben das Ganze im Alltag versenkt. Und ich glaube, was bei dir auch vorhin schon so ein bisschen anklang, ich glaube, das ist auch deshalb ein gutes Thema oder ein guter Autor für Teenager. Für mich war das so aspirationales Lesen. Ich habe da eine Welt gesehen, eine Lebensführung, die immer attraktiv und irgendwie mit so einer gewissen Sogkraft ausgestattet schien. Ich sah, wie seine Figuren ganz routiniert einfache Mahlzeiten kochen, sich einfach kleiden, lesen, Musik hören, ihre Beziehungen haben, irgendwo zwischen routiniert und genügsam, irgendwo zwischen Mönchen und Konsumenten. Und das schien mir immer super erstrebenswert, so zu leben. Und ich glaube, ein großer Teil von dem, was ich an klassischer Musik oder an Jazz höre, kam auch zuerst daher, dass ich dann irgendwie das als Titel in irgendeinem Murakami-Roman gelesen habe und dann musste ich das sofort irgendwie, keine Ahnung, von irgendeiner Internetseite runterladen oder heute dann in den entsprechenden Spotify-Playlisten raus irgendwie polen und so. Also ich glaube, das ist schon ganz wichtig, dass da auch so eine Welt ist, in der man gerne ist und dass diese Romane, man kann sie oft danach nicht mehr so gut zusammenfassen, aber man weiß auf jeden Fall, man hat jetzt mit großem Vergnügen 700 Seiten gelesen mit einer gewissen Stimmung, die eben einem dann erhalten bleibt. Also ich glaube, das war für mich als Teenager und dann auch für eine Weile danach noch eben Murakami.
Das passt ja auch perfekt in so eine postmoderne Diskussion, dass wir eben AutorInnen haben, die auch sehr offen mit ihren Einflüssen umgehen und die ja geradezu als Angebote in ihre Texte packen, um zu sagen, hey, schau dir das doch mal an. Also auch Querverweise in ihren Texten liefern. Und du hast ja die 700 Seiten gerade angesprochen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass gerade als Teenager macht das vor allem selber ja auch wahnsinnig viel her, mal so ein langes Buch gelesen zu haben. Ich könnte mir auch vielleicht auch vorstellen, dass das für viele ein Grund war, Murakami zu begreifen, dass man eben sagt, ich lese jetzt hier anspruchsvolle Literatur, die eben die vielleicht noch in der Idee eines Jugendbuches verhaftet ist, denn er hat ja, wie ich mir habe sagen lassen, häufig auch jugendliche Protagonisten. Bei Kafka am Strand ist es ja zum Beispiel so, aber es ist eben kein Jugendbuch mehr, weil es dann sich doch deutlich erwachsener verhält oder Themen anspricht, die Cornelia Funke oder Paul Maar eben nicht behandeln würden. Oder wenn nur sehr, sehr versteckt.
Ja, ich glaube, das mit den Seiten ist schon ganz richtig. Also ich war als Kind, ich glaube in der Grundschule noch wahnsinnig stolz darauf, die 13,5 Leben des Captain Blaubeers von Walter Mörs gelesen zu haben und trug das auch sehr stolz durch die Schulflure, weil das ja wirklich auch ein Backstein war, den man im Nahkampf einsetzen kann oder wenn irgendwie eine Demonstration ausbricht, statt eben den Asphalt aufzulösen, kann man irgendwie da zugreifen. Aber das war sicher auch ein Aspekt. Ich glaube, das ist auch so, sagen wir, so ein Scharnier, Autor, der einen mitnimmt in die Welt der Literatur. Man hat es selten irgendwie ihm honoriert oder sagen wir, man hat es, glaube ich, eher auch ihm vorgeworfen, seinen öffentlichen Erfolg. Also, dass er weder einen Akutagawa-Preis noch eben den Nobelpreis hat, hat sicher auch damit zu tun, dass er eben als zu populär geht. Aber kommen wir doch mal zu der Stadt und ihre ungewisse Mauer. Erschienen, wie schon gesagt, am 12. Januar im Dumont Verlag, übersetzt wie immer von Ursula Gräfe. Die Geschichte eines namenlosen Erzählers erzählt in drei Teilen mit einem Nachwort von Murakami, dann etwa 640 Seiten lang. Es ist die Geschichte eines namenlosen Ich-Erzählers, der im Alter von 17 Jahren seine Geliebte abhanden kommt, wie vielen von Murakamis Helden. Und vor ihrem Verschwinden hat sie von einer Stadt erzählt, in der ihr wahres Ich lebt. Dort trifft der Protagonist bald ein, um als Traumleser zu arbeiten. Nur der mögliche Tod seines Schattens, der am Eingang abgegeben werden musste, beunruhigt ihn, denn wer seinen Schatten verliert, kann die Stadt nicht mehr verlassen. Der zweite Teil der Geschichte spielt wieder in der vertrauten Realität. Der Hauptdarsteller ist mittlerweile 40 Jahre alt und kündigt nach mehr als 2 Jahrzehnten seinen Job im Verlagswesen, um in einer winzigen Provinzbibliothek zu arbeiten. Natürlich ist er mit seiner Vergangenheit nicht ganz versöhnt. Und im dritten Teil, dem kürzesten Teil des Buchs, findet dann wenig überraschend so eine Art Synthese zwischen den verschiedenen Erzählebenen statt. Und allgemein kann man sagen, auch das ist wieder ein Roman, in dem verschiedene Ebenen der Existenz, der Dasein, des Daseins, der Wahrnehmung eben zusammenfließen. Man sollte vielleicht noch eines anmerken, das Ganze gab es schon einmal. Ich habe beim Lesen diesmal einen ganz komischen Moment gehabt, als mir plötzlich ganze Kapitel wahnsinnig vertraut vorkamen. Und das liegt daran, dass er Anfang der 80er Jahre sich eine Erzählung überlegt hat, die dann zusammenfiel, die ihn nicht zufriedengestellt hat, den er dann verwendet hat in dem Roman Hardboiled Wonderland und Das Ende der Welt. Also stellenweise wirklich im Wortlaut, aber eben vor allen Dingen im ersten Abschnitt. Und er hat dann eben neue Teile hinzugedichtet. Das heißt, dem vertrauten und dem Murakami-treuen Leser werden dann viele Passagen bekannt vorkommen. Aber er hat eben dann auf dieser Basis jetzt etwas Neues erschaffen. Aber ich war schon irritiert, als ich wirklich so... Ich schickte dir dann, glaube ich, auch die Textausschnitte aus den jeweiligen Büchern und sagte, guck mal, das fängt exakt gleich an.
Ich hatte ein ähnliches Phänomen in einem Kurs über die deutsche Popliteratur, als ich dann Soloalbum von Benjamin von Stuttgart-Barre las und merkte, dass er ganze Passagen dieses Romans dann in seinem Roman Panikherz wiederverwendet hatte. Man muss jetzt allerdings natürlich sagen, Murakami geht, fand ich, sehr offen um damit, ich weiß nicht, ob wir es eine Zweitverwertung nennen können, aber mit dieser Neuinterpretation eines seiner ersten Stoffe und im Romantext, also in die Stadt und ihre ungewisse Mauer, fällt ja auch irgendwann mal der Satz, diese Geschichte wäre nicht hardboiled genug.
Ja, ja, genau.
Und darüber musste ich dann
auch... Das ist vielleicht auch noch nützlich als Verweis. Er hat viel als Übersetzer gearbeitet. Er arbeitet viel mit dem Englischen. Er hat zum Beispiel zuletzt von F. Scott Fitzgerald The Last Tycoon übersetzt. Aber er hat zum Beispiel auch Leute wie Raymond Carver irgendwie regelmäßig ins Japanische übertragen. Das ist für ihn eine Vorstellung von Closed Reading und Close Reading. Beides in diesem Fall. Und seine Rhythmik, seine Metrik, die knappen Sätze sind auch oft orientiert an amerikanischen und europäischen Autoren. Aber ich glaube, bei diesem Roman kommt man nicht umhin, an einer Stelle anzufangen. Diese große zentrale Metapher, die es bis in den Titel geschafft hat. Metaphern und Traumbilder sind ja etwas, das seine Bücher immer erfüllen und irgendwie einen entweder vor den Kopf stoßen und ein bisschen verwirrt zurücklassen oder irgendwie, sagen wir so, eine Folie für das eigene Leben oder noch einen poetischen Zugang geben. Wie hast du denn diese Idee, diese ganze Erzählung um die ungewisse Mauer, um die Stadt, in der man seinen Schatten abgeben muss, in der man so ein Abbild, vielleicht das wahre Ich oder vielleicht eine Spiegelung der Existenz in einer anderen Welt anbietet. Was war das für dich? Was bedeutet das, dass hier zwei Parallelwelten sind, die so im Austausch miteinander stehen?
Ich fange, glaube ich, da mal kurz mit einem anderen Gedanken an, den ich hatte beim Lesen dieses Romans und komme dann zurück zu dieser Frage nach der Stadt. Ich ignoriere das nicht, aber ich nutze das einmal kurz ausholend, um einen anderen Gedanken vielleicht einmal vorzuformulieren. Was mir auffiel beim Lesen dieses Romanes, ist, dass die Gegenwart auf interessante Art und Weise abwesend ist. Also wir haben hier Figuren, die sich explizit dem Internet, der modernen Technologie versagen. In der realen Stadt, in der wir sind, werden keine Computer benutzt, die Bibliothek, die es dort gibt, wird noch per Hand verwaltet und es ist schon ein irritierendes Moment, wenn plötzlich ein Telefon klingelt. Und ich dachte mir erst, ist es nicht wahnsinnig rückwärtsgewandt, erinnerte mich dann aber daran, dass natürlich auch es heutzutage diese Gegenbewegung gibt zum Internet, die sagt, nein, wir müssen raus aus den sozialen Netzwerken, wir müssen uns wieder in uns zurückziehen. Der Literaturwissenschaftler Florian Kramer benutzt dafür auch das Wort Thoreauism, also angelehnt an Henry David Thoreau. Und dann dachte ich mir, ist diese figurative Stadt in die Stadt in ihre ungewissen Mauern, ist das eine...
So was Walden-artiges oder was?
Natürlich ist es etwas Walden-artiges, aber steht es vielleicht auch für das Internet, in das wir uns einloggen können, in der wir unsere Schatten zurücklassen und irgendwie ein wahres Ich sein können? Ich glaube aber etwas, was in deiner Vorrede zu Murakami auch schon anklang, ist, dass diese Metaphern nicht unbedingt gelöst werden wollen. Und dass man sich beim Lesen irgendwann auch, zumindest ich dabei ertappte, dass mir die Lösung dieses Rätsels egal war, weil ich mich treiben ließ mit den Romanfiguren und mehr, glaube ich, so auf die formalen Punkte achtete und merke, okay, es scheint ein Autor zu sein, dem Doppelungen sehr wichtig sind, dem Doppelgängermotive sehr wichtig sind, allgemein die Schauerromantik kam mir in diesem Roman.
Ja, Hoffmann super präsent auf jeden Fall, ja.
Genau, Hoffmann ist sehr präsent und ich habe mich gefragt, ob ich das als faul empfinde, denn ich schrieb da ja auch auch einen kurzen Text, wo ich meinte, ich habe das Gefühl, Murakami stellt die Metaphern einfach hin und sagt, mach mal was draus, weswegen ich mich auch erst gefragt habe, funktioniert das im Film vielleicht besser, denn wie gesagt, in Burning können wir den Wasserturm, ich glaube, es war ein Wasserturm, einfach im Hintergrund stehen lassen. Das habe ich das Gefühl, ist im Roman vielleicht etwas ungelenker. Aber ich empfand es dann doch, als hatte etwas sehr Kontemplatives, einfach diese Ruhe da drin zu haben und zu wissen, ich muss dieses Rätsel vielleicht gar nicht lösen. Denn die Figuren wollen es ja irgendwann auch nicht mehr. Also mehr als einmal heißt es in diesem Roman, du musst einfach drauf vertrauen, du musst dich drauf einlassen. Und das scheint mir ein Schlüssel zu diesem Text zu sein. Aber hast du Gedanken, was könnte die Stadt sein?
Ja, klar, natürlich eine ganze Menge. Vieles von dem, was du gesagt hast, würde ich sogar so unterstreichen, inklusive diese Idee, dass soziale Medien und sowas so abwesend sind. Sie werden einmal erwähnt auf Seite 250 und das war irgendwie auch so ein Event, dass ich mir das sogar extra rausschreiben musste, weil ich dachte, okay, Murakami ist ja irgendwie gar kein technikfeindlicher Mensch. Er hat ja zum Beispiel auch einen E-Mail-Roman geschrieben oder sagen wir, große Passagen von Herr Aufziehvogel sind ein E-Mail-Wechsel, aber es ist schon bemerkenswert, abwesend. Es ist alles wahnsinnig analog und selbst wenn wir hier irgendwie in diese kleine Präfektur in Hiroshima gehen, in dieses Provinzkaff, dann sind wir ganz weit weg von Tokio und dieser Welt dort draußen und das ist ja auch die Welt, die wir auf der anderen Seite eben erleben. Ich meine, wir müssen überlegen, in Hardboiled Wonderland war das Ganze kombiniert mit so einer irren Cyberpunk-Geschichte, wo Leute sich in Verstände reinhacken konnte, wo wir dann vielleicht auf den Spuren von Gibson waren oder sowas. Das ist ja jetzt alles weggefallen. Dieser Roman erzählt eine ähnliche Idee, sehr viel analoger. Also man denkt vielleicht irgendwie halt an, klar, irgendwie die Matrix oder sowas, dachte ich. Oder wir denken irgendwie an Computerspiele. Es hat alles so ein bisschen Simulationscharakter. Wir haben ja wahnsinnig viele Erzählungen heute über das Avatarhafte. Also wenn wir auch zum Beispiel an Filme denken, wie Us zum Beispiel, wo jeder Mensch so eine Art Klon, eine Art dunkles Spiegelbild irgendwie im Untergrund hat, das vielleicht aufbegehrt. Da musste ich hier auch so ein bisschen an denken. Ich musste natürlich an Descartes denken, an diese Trennung von Leib und Seele. Es könnte ja auch einfach was Jenseitiges sein. Es könnte ja auch einfach sein, dass wir auf der einen Welt Körper sind und auf der anderen Seite Geist. Es ist ja hier immer auch eine total starke Sehnsucht nach dem Synthetischen oder nach dem Zusammenführenden. Ich habe das Gefühl, es geht ihm letztlich auch um Zusammenspiel, um ein Gleichwertigstellen von diesen beiden Ebenen, die uns hier permanent eben erzählt werden. Ich dachte durch dieses Schattenmotiv viel an Adelbert von Chamisso und allgemein, wie du schon sagtest, an die Schauerromantik. Ich würde sagen, es ist auch irgendwo ein Gothic-Novel, ein Schauerroman, wenn uns da Geister wie der später auftretende Herr Koyasu, der Leiter dieser kleinen Provinzbibliothek, relativ ungehemmt und relativ ohne Vorbehalt erzählt, dass er schon länger tot ist und wir feststellen, im Moment, das hat aber niemanden hier weiter gestört und er ist trotzdem irgendwie noch jemand, der recht hilfreich ist, dann ist das schon irgendwie alles, was sich zusammenfügt. Aber ich habe, wie du schon beschreibst, nicht das Gefühl, dass es wahnsinnig stark darum geht, das zu lösen, sondern vieles in diesem Roman schien mir Projektionsfläche, vieles in diesem Roman schien mir Angebot. Unsere Hauptfigur hat keinen Namen. Ganz wenig in dieser Welt ist benannt. Also wir haben vielleicht 5, 6 Eigennamen insgesamt. Arbeitskollegen oder so von unserem Protagonisten haben dann plötzlich Namen. Aber allgemein habe ich das Gefühl, die Figuren von Murakami sind immer so seltsame Schablonen, sind immer schon Schatten gewesen, sind immer schon Wesen, von denen wir nur die Konturen, die Umrisse sehen. Und ein Teil des Reizes ist auch, dass wir uns selbst dort einfügen können, dass wir mit ihnen eben uns gleichsetzen können, gerade weil es oft so irritierte Großstädter ein bisschen antriebslos sind. Ich würde sagen, Murakami ist auch ein Autor der Lebenskrisen. Ganz entscheidend ist in diesen Romanen immer, dass man entweder im Teenageralter oder vielleicht sogar später so im mittleren Alter, so im Midlife-Crisis-Alter, merkt, das, was aktuell meine Wirklichkeit ist, das, wo ich drin existiere, das funktioniert für mich nicht. Ich muss in irgendeiner Form aussteigen. Also entweder, indem man, wie hier zum Beispiel, in der Gegenwelt geht, in Kafka am Strand läuft man dann aus der Familie davor, weil man keine Lust hat, die seltsame griechische Prophezeiung, die einem gesagt hat, man wird wahrscheinlich mit seiner Mutter schlafen, zu erfüllen. Da weigert man sich dann doch eher. Und das ist ja immer wieder ein Thema, dass die Lebenskrise eben so überhöht wird. Und ja, ich glaube natürlich, hier diese Schöpfung dieser Stadt hat auch was Literarisches. Das ist so die Gegenwelt der Fiktion auch auf irgendeiner Ebene. Aber es ist vielleicht auch irgendwie so was seltsam Depressives oder dieses Gefühl von Eingeschlossensein, nur als Schatten seiner selbst zu existieren. Mir scheint auch diese Stadt mit ihren Mauern, die Mauer zwischen den Menschen, wird ja als Metapher stark herausgearbeitet und als zu überwinden beschrieben, so als Metapher für eben unsere Vereinsamung, für Entfremdung, für Depression. Das scheint mir eben auch relativ wichtig zu sein. Also diese Stadt auch als Metapher für Lebenskrisen, für irgendeine Gegenwelt, die in uns selbst sich auftut. Ein Abgrund in uns.
Gerade an Letzteres, also an eine Metapher für Depressionen etc. musste ich auch sehr stark denken. Das legt natürlich der erste Teil dieses Romanes, wenn sich unser namenloser Erzähler mit dem namenlosen Mädchen trifft und sich in sie verliebt, natürlich sehr nahe, weil dieses Mädchen, würde ich sagen, doch durchaus auch depressive Züge an sich hat oder Züge, die als Teile einer Depression gelesen werden könnten.
Könntest du sagen, was konkret?
Wir haben ja häufiger Passagen, in denen das Mädchen uns von einer gewissen Handlungsunfähigkeit berichtet, davon, wie sie Tage in ihrem Zimmer sitzt und nichts mehr kann, nicht aus dem Bett aufstehen kann, und dass die Stadt dann eben als eine Art Rückzugsort geht, in dem man eine gemeinsame Kommunikationsbasis finden kann. Das erschien mir zumindest erstmal wie eine Idee. Ich weiß nicht, wie glücklich ich das tatsächlich finde, aber es ist zumindest eine Idee.
Was wäre daran unglücklich? Du hattest das Gefühl, das wäre keine besonders gute Darstellung dieser Thematik.
Also natürlich haben Depressionen irgendwo etwas Einengendes und etwas Verschließendes. Und Murakami gibt uns in diesem Roman natürlich die Möglichkeiten, dieser Stadt auch wieder zu entkommen. Allerdings auch Sachen damit endgültig hinter sich zu lassen. Ich weiß dann einfach nur nicht, wie glücklich dieses Bild des komplett Abgeschlossenen dann tatsächlich ist.
Ja, aber wobei das ja nun im Laufe der Handlung immer stärker relativiert wird, oder? Ich habe das Gefühl, diese klare Trennung zwischen den Welten, die klare Trennung zwischen innen und außen, die löst sich im weiteren Verlauf immer weiter auf.
Genau.
Ganz symbolistisch kann man irgendwann nicht mehr wirklich unterscheiden. Und mir schien es auch wichtig zu sein, dass irgendwie auch so ein Arrangieren stattfindet nachher. Also, dass auch ein, sagen wir, ein Versöhnen in irgendeiner Form stattfindet zwischen verschiedenen Lebensphasen, zwischen Träumen, zwischen Vorstellungen, die man in seinem Leben mit sich trägt. Also, das ist ja schon doch prägend für den weiteren Verlauf, gerade für, sagen wir, die letzten 100 Seiten, oder?
Ich glaube, das war auch dann der Teil, also das war dann, waren dann auch die Passagen, wo der Roman so langsam begann, mich zu gewinnen. Also, ich muss sagen, diesen ersten Teil...
erst nach 500 Seiten?
Nein, nicht erst nach 500 Seiten. Sagen wir nach 350 so. Also als dieser zweite Teil in der Realität, ich nenne es mal langsam wirklich Fahrt aufnahm, auch wenn man davon vielleicht nicht unbedingt sprechen kann. Ich mochte das, du hast vorhin schon, du hast William Gibson und du hast Matrix und sowas angesprochen. Ich hatte das Gefühl, als dieser Roman so eine gewisse Glitch-Ästhetik bekommt, also wo in die echte Welt plötzlich Sachen aus, ja, aus dem Reich der Imagination überwandeln, indem wir plötzlich merken, dass der, Herr Koyasu ein Geist ist. Und da begann ich dann
oder
auch zu
merken, dass ein Ofen in zwei Welten existieren kann.
Genau, also. Dass ein Ofen in zwei Welten existieren, weil da begann ich auch zu merken, nein, dieser Roman, der verschließt sich doch gar nicht so sehr der Gegenwart, wie ich am Anfang dachte. Der bietet schon eine spannende Mediation über dieses Thema, wie auch, ja, dass das Digitale in unser Leben immer als Glitch immer weiter hineinreicht. Und deswegen, glaube ich, bin ich irgendwie immer noch bei dieser Idee von der ausgedachten Stadt als irgendwie ein Platzhalter für soziale Netze, für das Internet, für die Technik.
Für die Dark City irgendwie. Also das heißt, wir sind dann tatsächlich wieder so in den Diskursen der späten 90er und bei Baudrillard und sowas halt, ja. Auf jeden Fall auch. Ich hatte auch das Gefühl, einzelne Figuren sind schon sehr stark digital kodiert. Also als dann später im zweiten Teil dieser Junge auftaucht, der in irgendeiner Form ein Wiedergänger, ein Vorläufer unseres Protagonisten ist, der quasi wie neurodivergent durch diese Welt läuft, vielleicht keine optimale Darstellung, er wird irgendwie als Savant beschrieben und er liest dann eben in dieser Provinzbibliothek alles, was da ist und zwar relativ beliebig und gibt das aber auch nicht weiter und er kann irgendwie die Geburtstage von Leuten, also irgendwie anhand des Datums so ausrechnen, aber dieses gleichwertige Verschlingen von allem gab dem für mich so ein bisschen was Algorithmisches, oder? Und nachher lassen sich dann auch all diese Informationen, die der aufgesaugt hat, in dieser anderen Welt weiterverarbeiten. Und ich dachte, ja, das ist irgendwie ein Mensch, der irgendwie digital funktioniert, der sicher auch so eine Art Mediumscharakter hat. Also ich glaube, die Tragödien sind immer sehr präsent bei Murakami. Also ich denke an sowas wie Sputnik Sweetheart, der ja sogar auf diesen ganzen griechischen Inseln zum Teil spielt. Aber er ist so eine Art Medium zwischen den Welten und verwandelt Informationen, aber er ist gleichzeitig eben auch was sehr Gegenwärtiges. Und das fand ich irgendwie interessant, dieses Gefühl von hier existiert ein sehr archaisches, ein nicht präzivilisatorisches, aber ein prä unserer Lebenswelt artiges Konzept neben einem super digitalen, super präsenten. Also ich weiß nicht, ob Murakami diesen Rückzug aus der Welt vielleicht doch geplant hat, aber wenn, dann ist er ihm nicht gelungen, weil irgendwie findet sich in diesen Figuren doch viel Gegenwart wieder, wie du schon beschreibst.
Die Stadt und ihre ungewisse Mauer ist ja auch ein Roman, der im Lockdown entstanden ist, wie uns Murakami im Nachwort explizit verrät. Und das erscheint mir durchaus einleuchtend. Also ja, dieser Roman hat etwas Rückzughaftes, etwas Abgeschlossensein von der Gesellschaft und sucht nach Möglichkeiten der Kommunikation zwischen den Welten, zwischen den Menschen, wie auch immer. Ich glaube vor allem, und ist das ein bisschen abgesprochenes Wort, aber ist es halt ein Roman über das Erzählen und über die Wichtigkeit vom Erzählen und auch, dass sich ein eigenes Bibliographical Narrative schaffen über das Erzählen. Ich meine, der erste Satz dieses Buches lautet, du hast mir von der Stadt erzählt. Also wirklich anderen Menschen zuzuhören und dadurch Teil ihrer Geschichte zu werden. Und nichts anderes tun wir ja, wenn wir einen Roman lesen. Wir gehen diesen Pakt mit dem Autoren ein und sagen uns, ja, wir vertrauen dir. Du erzählst uns jetzt von anderen Leben, an denen wir teilhaben können. Ich dachte bei diesem Jungen, bei dem Yellow Submarine-Jungen, mir klang da so ein bisschen auch ein Diskurs der Weimarer Klassik an, denn wie du schon gesagt hast, der Junge liest sich relativ wahllos durch das Angebot der Bücherei, und dieses wahllos Lesen ist ja in gewisser Art und Weise auch ein Feindbild für Autoren wie Goethe und Schiller. In Schillers Roman Der Geisterseher wird explizit eine Figur negativ dadurch charakterisiert, dass sie ohne großen Plan lesen würde, also ohne große Lenkung. Wie man ja schon merkt, Murakami ist dahingehend sicher auch ein postmoderner Autor, dass zahlreiche Einflüsse nebeneinander stehen. Und wie gesagt, die Frage nach einem guten Leben und wie man ein gutes Leben lebt, die springt einen ja förmlich an durch diesen Roman.
Ja, total. Man hat schon das Gefühl, wenn wir am Ende irgendwo ankommen, wenn wir all diese Synthetisierungsprozesse, diese Verschmelzungsprozesse durchlaufen sind, dann sind wir auch beim guten Leben angekommen. Und das hat irgendwie dann doch damit zu tun, dass man immer wieder dasselbe einfache, schöne macht, was eben einen erfüllt, dass man Beziehungen findet, in denen ein Wert liegt und die Menschen, die einem irgendwie durchs Leben führen können und die einen begleiten können, und eben diese festen alltäglichen Strukturen, die ja auch Murakamis Alltag wohl sehr stark bestimmen. Also er setzt sich zu bestimmten Zeiten an den Schreibtisch und er geht zu bestimmten Zeiten laufen. Dieses Walden-artige, da ist ja aber auch schon bei allem, was wir an hier digitalem erleben, irgendwie so ein bisschen so ein Rückzugskitsch drin.
Ja,
oder dieses Gefühl von so diesem schlichten Leben, das ich ja schon für mich auch als was total Reizvolles verstanden habe. Ich habe immer das Gefühl, man gewinnt in Murakami-Romanen wahnsinnig viel Kontrolle über sein Leben. Und das klingt total paradox, weil eigentlich sind es ja auch immer so ein bisschen Kafka-Geschichten, in denen man wahnsinnig viel Kontrolle so an äußere Strukturen abgibt. Also es gibt immer so finstere, feindliche Mächte, die über allem herrschen, denen man nie ganz gewahr werden kann, die man nie in Gänze erfassen kann, sondern die von außen irgendwie an einen herantreten. Und dann sind das vielleicht noch irgendwelche Schwiegerverwandten, die einem plötzlich halt das Leben zur Hölle machen. Und auch hier wird das so ganz vage angedeutet, zum Beispiel durch diese seltsame Bibliothekskonstruktion, über diese Mäzen, die da im Hintergrund stehen und diese Struktur, die da dran hängt. Aber ich habe das Gefühl, gleichzeitig gewinnt man bei Murakami auch wahnsinnig viel Kontrolle über sich selbst, weil man das, was man eben nicht beherrschen kann, was irgendwie willkürlich ist, auch so ein bisschen auf sich wirken lässt. Diese Charaktere sind immer sehr, sagen wir, passiv, im besten Sinne vielleicht auch stoisch. Ich habe das Gefühl, Murakami-Protagonist lässt auch große Lebensumstürze bei aller Depression, bei allem Schmerz so ein bisschen an sich abprallen, und über sie trägt sie dann halt in so das taube Verrichten, und irgendwann geht's dann wieder. Das meinte ich mit dieser Lebenskrise-Geschichte, und irgendwie ist es auch hier so. Also hier sterben ja auch irgendwie zum Beispiel von Herr Kuyasu in einer Erzählung die ganze Familie, und er ist nie ganz versöhnt, aber er schafft es dann doch schon wieder irgendwie in den Alltag zu kommen durch leichte Verschiebung. Also zum Beispiel trägt er einen Rock und irgendwie hat so dieses kleine Symbol der Rebellion und ist plötzlich doch dann wieder integrierbar in die Welt und kann weitermachen und schafft sinnvolle Verbindungen und irgendwie...
Ja, auch wiederum durch Glitches, genau.
Ja, das sind aber auch immer wieder so irgendwie Romane, bei denen ich das Gefühl habe, so, ist das wirklich, ist das das gute Leben? Reicht das, einfach ein paar Jazzplatten zu hören, im Café den Blaubeermuffin zu kaufen, oder ist das nicht doch irgendwie wahnsinnig reduktionistisch für das, was menschliche Existenz sein kann? Und das würde ich vielleicht auch in die Sprache übertragen. Diese Sprache ist immer sehr simpel. Es gibt hier und da ein paar etwas schräg ins Bild ragende Vergleiche. Also hier vergeht die Zeit wie eine Katze, die an den Beinen entlang streicht, und Sachen sind geordnet, als wären kleine Zwerge da gewesen. Aber diese Vergleiche finde ich selten wahnsinnig störend, aber man wünscht sich schon manchmal vielleicht noch größere Ausbrüche, noch stärkere Abarbeiten vielleicht an den eigenen sprachlichen Möglichkeiten. Oder wie hast du dieses total ritualisierte, minimalistische Sprachbild, das eben mit den Alltagserfahrungen zu tun hat, sicher hier wahrgenommen? Hat dir da was gefehlt?
Ich merkte auf eine sehr interessante Art und Weise, dass ich hier eine Übersetzung lese.
Ging mir auch so. Zum Beispiel, manchmal hat man so ganz komische Momente, wenn zum Beispiel das Wort extrovertiert benutzt wird. Und dann fragt jemand, ob das nicht viel zu stark ist. Dann denkt man sich, hä? Das bedeutet doch gar nicht so furchtbar starkes. Dann merkt man, da steckt irgendein anderes japanisches Wort drin, das von Frau Gräfe nicht perfekt übertragen werden konnte, oder?
Ich meine, wir haben ja manchmal auch Passagen, in dem uns, oder Einschübe, in dem uns erläutert wird, wie ein Schriftzeichen aussieht zum Beispiel. Das denke ich mal auch.
Das ist ganz typisch. Also genau. Wer über grüne Bohnen und sowas in IQ 84 lesen will, das ist immer wieder Thema, dass halt die Schriftzeichen der Figuren, die Namen auch irgendwie besondere Bedeutung haben. Und ja, sowas so nominativen Determinismus irgendwie mit sich bringen. Wir reden ja viel über Schicksal und der Name hat viel damit zu tun. Namen bedeuten Macht. Hier hat niemand einen Namen oder fast niemand.
Ich finde aber gerade auch im ersten Teil in der Gegenwart hat dieses Erzählen irgendwie etwas fast schon Schwadronierhaftiges, etwas irgendwie Abgedroschenes, was aber natürlich dahingehend wieder passt, wenn man sich auf den Gedanken einlässt, dass das hier eben Erinnerungen eines älteren Menschen sind, der auf eine Jugend zurückblickt. Und dann passt natürlich auch durch die Übersetzung dieses gewisse Gefühl des Fremdelns irgendwie mit dem Ganzen. Denn irgendwie geht's hier ja auch darum, dass man in Erinnerungen einsteigt, die man vielleicht gar nicht mehr teilt, an die man sich nicht mehr erinnern kann. Aber dann ist man eben plötzlich doch wieder 17, nachdem man den Fluss entlang gefahren ist.
Ich fand diese erste Passage, diesen ersten Abschnitt schon auch anstrengend, dadurch, dass er so konturlos war, dass wir hier wirklich nur Schatten sehen. Ich verstehe schon, dass man später im Kontrast dazu dann nach und nach mehr Leben, mehr Wirklichkeit eben bekommt und dass das hier ja nun auch etwas Träumerisches, Fremdes, Entrücktes haben soll. Das ist ja auch um, wie du schon beschreibst, den Blick über die Zeit hinweg, der vielleicht auch so ein bisschen Unschärfe über alles zeichnet, geht. Aber schön zu lesen fand ich das nicht. Also diese ersten 150, 200 Seiten waren für mich schon so ein bisschen nicht fordernd, sondern ich gähnte da schon auch gelegentlich. Das war kein guter Einstieg.
Das ging mir ähnlich. Und vielleicht ist mir der Roman oder also der Roman in seiner Ganzheit dann am Ende des Tages doch auch ein bisschen zu konservativ oder klassisch an manchen Punkten. Es wird ja, wir haben wie gesagt viel über dieses gute Leben geredet, aber es wird an einer Stelle auch, habe ich das Gefühl, so Murakamis Autorenkanon einmal genannt, nämlich wenn es um die Romane geht, die in der Bücherei geliehen werden. Und dann sind wir eben bei Dostojewski, bei Thomas Pynchon, bei Thomas Mann, bei Ango Sakaguchi und Co. Und dann denke ich mir, wenn ich das so vergleiche, gerade Thomas Pynchon ist ja jemand, der hat 2013 seinen letzten Roman rausgebracht, Bleeding Edge. Das ist ja wirklich ein Autor, der auch im hohen Alter in der Lage war, einen durchaus noch irgendwie wilden Stil beizubehalten und unberechenbar zu sein. Und auch wenn es mein erster Roman von Murakami war, ich empfand es alles doch als merkwürdig vertraut oder berechenbar.
Aber würde man, keine Ahnung, einem vergleichbaren Autoren oder Filmemacher oder Künstler vorwerfen, dass er in einen bestimmten Modus schaltet? Also werfen wir das, William Turner ist ein blöder Vergleich, keine Ahnung, werfen wir Yasujiro Ozu vor, dass er immer ähnliche genügsame Filme gemacht hat, dass er immer wieder dasselbe Tofu gemacht hat oder dieselbe Blume gezeichnet hat? Das weiß ich halt eben nicht.
Ich weiß es auch nicht. Deswegen bin ich immer überrascht, wenn ich dieses Fragezeichen in mir selber finde beim Lesen.
Aber ich würde es auf jeden Fall unterstreichen. Ich glaube, das war für mich auch gerade schon an diesen angesprochenen ersten Kapiteln und so schon das Frustrierendste, dieses Gefühl so, ach, es ist schon wieder exakt dasselbe. So, ich fühle mich natürlich in dieser Murakami-Welt, die mich bald 20 Jahre begleitet, auch irgendwie wohl. Ich bin sehr vertraut mit der. Ich habe jeden seiner Romane gelesen und seine Gespräche über klassische Musik und sein Buch über das Laufen und sein Essay über den Schriftstellerberuf und so weiter und seine Kurzgeschichten. Und man gewöhnt sich ja an Rhythmen und bestimmte Orte und Wortverwendungen und so. Aber man wünscht sich ja schon ab und zu auch nochmal überrascht zu werden. Und das findet hier nun nicht statt. Also ich musste ein bisschen an Hayao Miyazaki, den großen japanischen Animationskünstler, denken, der mit The Boy and the Heron, mit Der Junge und der Reiher, der jetzt gerade noch wahrscheinlich in den deutschen Kino ist, der hat ja auch eine Erzählung über eine Art Gegenwelt, in die ein Junge hineinkommt, jetzt gerade wieder sich in die Kinos begeben. Und dort hatte ich viel stärker das Gefühl, das ist ein Film, der im Kontrast steht zum vorherigen, der irgendwie Sachen nochmal umkippt und der nochmal irgendwie eine Herausforderung stellt und der sein Publikum auch bereit ist, zurückzulassen. Also der jetzt ganz viel irritierte Reaktionen, oh, was war das denn? Das war viel zu viel. Oh, das hat mich jetzt aber komplett aus dem Konzept zu bringen, irgendwie zur Kenntnis zu nehmen und zu akzeptieren, während ich bei diesem Buch schon das Gefühl habe, so, es ist sehr sicher, es ist sehr gewohnt, es ist sehr safe einfach. Und ich glaube, ich meine, du hast schon gesagt, das ist für dich, wie jemanden, der das zum ersten Mal liest, irgendwie wahrscheinlich nicht so wahnsinnig schlimm. Aber ich hätte mir schon einfach irgendwie die Hoffnung warm gehalten, dass da nochmal sowas Late-Style-mäßiges kommt, dass da nochmal irgendwas kippt und anders wird. Und das habe ich einfach nicht bekommen. Und das fand ich schade.
Ja, ich glaube, safe gespielt, sicher gespielt ist irgendwie eine Umschreibung, die ich hier auch benutzt hätte. Du hast es schon erwähnt, uns werden tragische Geschichten erzählt, aber irgendwie gehen die den Figuren nie so richtig nahe, uns als LeserInnen auch nicht so wirklich. Es wirkt schon wie ein Roman und das hat natürlich auch was Schönes, der sehr barrierefrei, habe ich das Gefühl, für jeden zu lesen ist.
Das auf jeden Fall. Ich glaube immer noch, dass Murakami einer der Autoren ist, die jeder in die Hand nehmen kann. Und vielleicht ist man irritiert, vielleicht wird man zurückgestoßen, aber es ist eine Sprache, die einen einlädt und so mit hineinzieht. Also das ist ein Schriftsteller, der nicht opak arbeitet, nicht mit dem Rücken zum Publikum.
Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich diesem Roman nochmal wieder begegnen möchte, so wirklich. Also auch wenn ich nicht seine Rätsel nicht lösen konnte oder zumindest nur für mich Arbeitshypothesen aufstellen konnte, wie ich an die Rätsel des Romanes rangehen möchte. Ich habe stand jetzt nicht das große Bedürfnis, dem jetzt so bald nochmal wieder zu begegnen. Und ich weiß auch nicht ganz, ob ich jetzt in die Murakami-Welt eintauchen möchte. Was bitte keine Qualitätsaussage über diesen Roman an sich sein möchte. Mir kam beim Lesen, wie gesagt, ohne das Werk von Murakami zu kennen, das Gefühl, hier so eine Art letzten Roman oder zusammenfassenden Roman vor mir zu haben, wo mir ein Autor eben explizit im Text auch nochmal erklärt, was ihm wichtig ist und worum es in seinen Roman eigentlich geht. Und vielleicht wirkt das wirklich stärker, wenn man wie bei dir seit 20 Jahren diesen Autoren begleitet und der einen im Leben auch selber begleitet.
Ich bin von so Altersgesten schnell eingenommen und ich finde es theoretisch auch schön, dass hier eine alte, 40 Jahre fast alte Geschichte, die irgendwie ihm entglitten ist, die aus der Kontrolle geraten ist, die er irgendwie so nochmal zusammenfügt und dass er das Gefühl hat, ich bin gewachsen, jetzt kann ich mich diesen Herausforderungen stellen. Und ich mag diese Idee, dass das auch abgebildet ist in der Geschichte. Da ist auch jemand, der irgendwie dann Jahrzehnte, wahrscheinlich 40 Jahre später nochmal irgendwie einer jungen Version von sich selbst begegnet und dieser Blick zurück, dieses auch Zusammenfinden eben zu dem jugendlichen Ich, das ist irgendwie sicher irgendwie kitschig, so das Umarmen des inneren Kindes kann man da drin sehen, wenn man möchte, aber gleichzeitig dachte ich auch, es ist irgendwie auch schön zurückzugreifen und zu merken, nicht alles, was ich so als Teenager zum Beispiel gemacht hat, ja auch ein Alter, in dem man nicht immer mit sich so wahnsinnig zufrieden und im Reinen ist, so zurückblicken und zu sagen, weißt du, so das alte Ich in den Arm zu nehmen und zu sagen, hey, guck mal, wir kriegen das schon irgendwie auf die Reihe. Das ist irgendwie ein Gestus, dem ich nicht ganz abgeneigt bin. Aber ich hatte mir mehr Auseinandersetzung, mehr Unversöhnliches gewünscht, weil das irgendwie in der Geschichte vorher auch so viel Rollen spielt,
weil ja, genau,
da immer irgendwie die Bruchstücke sind und nachher löst sich alles auf und der reißende See, der irgendwie Untergrundstrudel hat in der unsichtbaren Stadt oder sagen wir in der Geisterstadt, die wir da haben, in der Gedankenstadt, der wird dann plötzlich so glatt gestrichen und ich habe das Gefühl, alles fügt sich so ein bisschen zu perfekt zusammen und das habe ich ihm schon übel genommen. Also ich hätte mir schon noch mehr Bruchstücke und scharfe Kanten gewünscht. Also ich wäre gerne über diesen Roman gestolpert und das bin ich eben nicht, sondern ich habe ihn jetzt auf das Regalbrett, wo alle anderen Murakami-Bücher stehen, inklusive seinem blöden T-Shirt-Buch gestellt und er macht sich da ganz gut und das Buch sieht hübsch aus, auch wenn ich habe eine Frage, es ist vielleicht so ein bisschen eine thematische Abschweifung, aber Schutzumschläge sind schon super nervig. Ich habe immer das Gefühl, ich mache meine Schutzumschläge kaputt,
ja,
und habe viel mehr Sorgen um die als um das Buch drin. Und ich hasse deshalb Schutzumschläge. Gebt mir einfach fette Einbände statt blöde, wackelige, immer irgendwie unten einreißende Schutzumschläge. Ich will keinen Schutzumschlag für meinen Schutzumschlag kaufen.
Und den Preis von 34 Euro hat mich zumindest kurz etwas schlucken lassen. Ich meine, klar,
ja, das ging mir auch so.
Ich meine, klar, es ist ein umfangreiches Buch, es ist ein Hardcover, und ich zahle wirklich gerne Geld für Bücher und ich, wenn es möglich ist, kaufe ich mir sie tatsächlich auch in der Buchhandlung, damit die Autoren eben was daran verdienen, aber 34 Euro fand ich schon ein bisschen happig.
War klar, für einen derart groß vertriebenen Roman ist das schon bemerkenswert. Da muss man halt im Idealfall, und ich glaube, das ist ein Fall, wo man auch gut warten kann, warten, denn zum Beispiel diese umfangreichen IQ-84-Bände, die ja in zwei Bänden erschienen sind, kriegt man mittlerweile oft zusammen für 10 Euro oder so, das heißt, ich sehe jetzt auch nicht den Impetus, nicht den Drang, allen zu raten, rennt sofort in den Laden und gebt 34 Euro aus, sondern wartet gern auf das Taschenbuch. Murakami läuft euch nicht weg und er wird auch sicher nicht den Diskurs da draußen und die Welt da draußen umkrempeln, sondern wenn ihr diese Oase in eurem Leben braucht, diese Gegenwelt, dieses Leben, das zwar außer Kontrolle gerät, aber trotzdem irgendwie beherrschter ist, dann wird euch das immer zur Verfügung stehen. Und weißt du, ich werde von Murakami auch nicht mehr wegkommen jetzt. Ich werde auch den nächsten Roman, wenn es noch einen geben sollte, lesen und den danach wahrscheinlich auch. Aber wahrscheinlich werde ich nicht mehr das empfinden, was ich eben als Teenager hatte, sondern das genau wie seine Figuren einfach so aus so einem Gefühl von Gewohnheit und Ritual eben weiterführen. Ja.
Ich möchte noch kurz einmal Augenmerk auf das Hörbuch legen zu Die Stadt und ihre ungewisse Mauer, denn ich bin ein großer Hörbuchfan, kann ich an dieser Stelle einmal sagen. Und
Ich überhaupt nicht, da diskutieren wir gern irgendwann mal drüber.
Ja, und ich muss grundsätzlich, wenn ich Bücher mag, wenn es eine Hörbuchvariante gibt, immer kurz mal in das Hörbuch hineinschnuppern. Und gelesen wird dieses Hörbuch, wie glaube ich fast alle Murakami-Romane von David Nathan, was mal wieder, also die deutsche Stimme von unter anderem Christian Bale und Johnny Depp, und natürlich auch der Stammsprecher von Stephen King-Romanen. Und das ist, finde ich, eine sehr spannende Parallele. Ich finde, es zeigt mal wieder, was für ein großartiger Stimmartist David Nathan doch tatsächlich ist. Und wie er vielleicht in seiner Vortragsweise diesen Roman noch mal etwas melancholischer macht, als er eigentlich ist. Also mir ringt es vor allem großen Respekt ab, wie Nathan mit ganz kleinen Verschiebungen in der Stimme in der Lage ist, die verschiedenen Altersstufen unseres Protagonisten hier zu kennzeichnen. Wenn ihr nicht so gerne lest und gerne lange Spaziergänge macht, das ist ein tolles Hörbuch für abendliche Spaziergänge, gerade im Winter.
Finn, Sie werden doch in Zukunft bei Ihren Spaziergängen immer diesen Podcast hören. Da bleibt doch gar keine Zeit für Audiobooks und so ein Quatsch mehr. Ich würde sagen, wir sind so ein bisschen am Ende der Diskussion über die Stadt und ihre ungewisse Mauer. Wir haben schon gesagt, das Ganze ist im Dumont Verlag erschienen. 640 Seiten kosten 34 Euro, aber es wird wahrscheinlich auch irgendwann ein günstigeres Taschenbuch geben. Und wir haben in letzter Zeit nicht nur diesen Roman gelesen, sondern noch andere Dinge. Finn, was hast du denn in letzter Zeit so gelesen?
Ich habe natürlich in meinem Fall gelesen Schelmenroman von Gerhard Henschel. Das ist der neueste Teil des Martin Schlosser-Zykluses, den Henschel seit 2004 schreibt. Und das ist nach dem Vorbild von Knausgard eben seine eigene Biografie verklausuliert. Mhm. Also die Hauptfigur heißt hier eben nicht Gerhard Henschel, sondern Martin Schlosser. Und wir begleiten eben Martin Schlosser von seiner Geburt bis eben jetzt ist er Mitte 30, ist eben wie Henschel in den Mitte der 90er Jahre auch fest angestellt bei der Titanic, feiert erste große Erfolge als Autor und ist eben mittlerweile eine wichtige Stimme in der literarischen Welt Deutschlands. Und wir erleben in Schelmenroman minutiös deutsche Gegenwartsgeschichte oder vergangene Gegenwartsgeschichte mit. Das war für mich auch immer der große Reiz dieser Romanreihe, vor allem am Anfang, als wir so in den 70ern und 80ern waren. Ich finde mittlerweile, wo diese Schlosserfigur wirklich Erfolg hat und fast alle Übererzählungen oder Rahmen, die diese Romane in sich hatten, abgeschlossen sind, weil eben Familienmitglieder, mit denen man Streit hatte, mittlerweile verstorben sind oder weil der Erfolg jetzt eben da ist, ermüdet sich das Ganze ein wenig. Ich denke, es werden noch weitere Bücher folgen. Ich weiß aber nicht, ob ich sie unbedingt lesen muss. Wie du gerade schon gesagt hast, ich werde es natürlich tun, weil mich diese Romane jetzt eben auch schon lange begleiten. Aber so ein bisschen der Reiz ist mir abhanden gekommen. Denn ehrlich gesagt, so Grabenkämpfe zwischen der Titanic und der Konkret, die sind natürlich auch spannend, aber ein wenig hat er mich verloren in diesem Roman. Denn gerade so in den Romanen, wo die Schlosserfigur Student war oder eben anfing, sich als Autor zu betätigen, da war eben diese Ästhetik des Scheiterns in den Romanen eben auch so wahnsinnig schön. Weil man eben hautnah miterlebte, wie schwierig es ist, erstmal eben ein Standbein irgendwo zu fast zu bekommen. Aber trotzdem, ich würde nicht mit Schelmenroman einsteigen, sage ich jetzt mal. Wenn euch diese Reihe interessiert, dann kann ich glaube, es ist der vierte Roman der Reihe, der Bildungsroman, sehr empfehlen. Da ist Martin Schlosser Student und überlegt sich so langsam, was er eigentlich mit seinem Leben anstellen möchte. Und es gibt eine hinreißende Episode auf einem Campingplatz in Borkum, wo er einen Ferienjob hat. Und das gehört auch heute noch zum komischsten, was ich jemals gelesen habe. Lauwarme Empfehlung für Fans für Schelmenroman von Gerhard Henschel.
Gibt's denn wenigstens ein paar juicy Details über, keine Ahnung, Peter Knorr oder Hans Traxler oder so? Ich muss ja sagen, ich hatte einen Schulfreund, Simon, der hatte irgendwie durch einen Onkel oder so wahnsinnig viele alte Ausgaben von Pardon und der Titanic. Und ich habe die überhaupt nicht verstanden, aber als Kind hat mich das so fasziniert, da drin zu lesen. Das war sowieso, je mehr ich über diesen Freund von damals nachdenke, desto mehr scheint er mir auch so eine Murakami-Konstruktion zu sein, weil wir haben bei dem immer alte Folkplatten gehört und dann eben irgendwie Titanic und die Banzai, also Mangas, gelesen. Und das war ja irgendwie auch echt prägend für mich alles. Das fasziniert mich bis heute, was das für ein Mensch war. Und ich wünschte, ich würde den nochmal irgendwie wieder treffen. Ich finde leider irgendwie im Internet nichts von ihm. Keine Nummern, kein nichts. Also muss ich in Zukunft noch recherchieren. Das wäre sicher auch ein guter Romanplot. Aber ja, lernt man was über diese innere Welt der Titanic und der Satire und der neuen Frankfurter Schule? Also wenn einen das interessiert, liest man dann?
Ja, würde ich sagen. Also wir, das ist nämlich das Spannende. Wir haben hier tatsächlich einen Künstlerroman, der sich auch sehr explizit mit dem Künstlerischen beschäftigt. Also wir sind eben live mit Martin am Schreibtisch dabei, wenn er sich fragt, ist das jetzt eine Pointe oder ist das keine Pointe? Und wir trinken sehr viele Biere mit Leuten wie Max Gold, Wiglaf Droste oder Eckart Henscheid. Eine Figur namens Wolfgang Herrndorf taucht hier auch das erste Mal auf als aufstrebender junger Künstler. Und was diese Romane eben so spannend macht, ist, dass Henschel durchaus auch immer Brücken zu unserer Gegenwart schlägt. Also wir erleben hier einen, heute würde man wahrscheinlich sagen, Cancel-Prozess um die Figur des Wiglaf Droste herum, der dem Frauenfeindlichkeit und Misogynie vorgeworfen wird. Und ich glaube, Henschel möchte schon, dass wir auch an heutige Debatten denken um eine Cancel-Culture. Keine, im Roman davor ging es zum Beispiel auch viel um die Frage des Genderns und dadurch, dass das alles historisiert ist, zeigt uns Henschel zum Beispiel, dass die Debatte um eine gendergerechte Sprache oder zumindest um eine Frauen, um die Inkludierung einer femininen Form in den späten 80ern, frühen 90ern erstmal von rechts kam. Und das Schöne ist, er enthält sich natürlich einer Wertung dadurch, er präsentiert das erstmal nur. Und ich glaube, das ist das Reizvolle daran. Er zeigt uns eben, dass auch alle Debatten, die wir heutzutage in der Gegenwart haben, eben nicht wahnsinnig neu sind, sondern immer irgendwo herkommen und immer in irgendwas ihren Ursprung haben.
Ja, interessant. Also es klingt irgendwie jetzt ehrlich gesagt spannender, als dein Urteil dann irgendwie es erscheinen ließ. Ich habe alles Mögliche gelesen. Wie schon gerade angekündigt, hatte ich Annie Ernaux's Der junge Mann gelesen, Anfang letzten Jahres ursprünglich erschienen. Sie hat ja 2022 den Nobelpreis gewonnen und das war in diesem Fall eine sehr kurze Erzählung über eine Affäre, die sie hatte mit Mitte 50, mit einem etwa 30 Jahre jüngeren Mann. Und wir wissen ja, Annie Ernaux, so ein bisschen so eine Präfigurierung dieser späteren soziologischen Autoren, also ein Didier Eribon oder so, wird sich an diesem stark autobiografisch geprägten sich auch orientiert haben oder danach ein Edouard Louis oder sowas. Und ich lese Annie Ernaux schon auch sehr gern. Es gibt ja heute schon irgendwie, sagen wir so, einen Überschwang an Romanen und Erzählungen, die das Ich in den Mittelpunkt stellen, die autobiografisch arbeiten. Das hat immer noch, würde ich sagen, so eine Art Trendcharakter. Aber wenn man das gerne liest, dann findet man das bei Annie Ernaux auf jeden Fall in Perfektion. Diese Beziehung erlaubt ihr ganz viele Reflexionen über Klassenunterschiede. Das ist ein Mann aus einer anderen Klasse, ein Mann aus der Unterklasse, der ihr bestimmte Gesten und Erfahrungen aus ihrem eigenen Heranwachsen so zurückbringt, denn auch sie ist ja nicht irgendwie als Lehrerin und als gefeierte Autorin irgendwie geboren worden, sondern kam aus sehr einfachen Verhältnissen und wie sie in ganz wenigen Sätzen, in ganz wenigen so relativ knapp gehaltenen Szenen halt diese Beziehung und was sie bedeutet und was darin das Emanzipatorische und was daran selbstzerstörerisch ist, heraufbeschwört, das fand ich schon sehr eindrucksvoll gemacht. Man sollte wahrscheinlich nicht den vollen Preis für sowas bezahlen. Die englische Übersetzung zum Beispiel kriegt man stellenweise für 3 Euro hinterhergeworfen oder so, aber es ist auf jeden Fall schon auch ein eindrucksvoller Text und er fügt sich natürlich in dieses wundervolle Mosaik ihres Werks, das ja nun voll ist von ganz bemerkenswerten Büchern, die zum größten Teil alle empfehlenswert sind. Was hast du noch so gelesen?
Ich habe ein Sachbuch gelesen, ein Sammelband gelesen, der nennt sich Wie postdigital schreiben, neue Verfahren in der Gegenwartsliteratur, herausgegeben von Hanna Hamel und Eva Stubenrauch, einfach weil ich habe gerade ein Seminar zum, Literatur und Digitalisierung nennt es sich und ich fand das wahnsinnig gedankenöffnend. Dieser Band ist im Transcript Verlag erschienen, allerdings auch Open Access herunterladbar von der Verlagsseite. Und das würde ich tatsächlich empfehlen, wenn auch ihr euch vielleicht die Frage stellt, wie Literatur im digitalen Zeitalter nicht nur fortexistieren kann, sondern wie Literatur auch reagiert auf digitale Phänomene. Und eben wirklich eindrücklich fand ich sämtliche Überlegungen zur Fanfiction. Vor allem das Kapitel That's So Meta, I Love It, OMG von Martina Stemmenberger. Ja, ist natürlich ein literaturwissenschaftliches Buch, aber ich finde wirklich augenöffnend an vielen Stellen und diskutabel im positiven Sinne. Ich glaube, das ist ein Buch, wenn man sich für sowas interessiert, das ja wunderbarer Anstoß für Diskussionen sein kann.
Und es ist Open Source, richtig? Das heißt,
genau.
Wir können theoretisch, wo auch immer diese Episode hier erscheint, nicht mal das haben wir schon festgelegt, das Ganze in die Shownotes packen und dann könnt ihr das sofort auch lesen. Für mich klingt es auf jeden Fall sehr interessant.
Ist es auch. Ich glaube, gerade die Einleitung ist vor allem auch wunderbar, wenn man sich nur einen kurzen Überblick überhaupt verschaffen möchte über die Diskussionsfragen zur digitalen und postdigitalen Literatur.
Ich habe noch zwei Romane gelesen von Menschen, die sonst keine Romane schreiben, sondern in anderen Bereichen bekannt sind. Zum einen den, ich glaube, Debütroman von dem Tomte-Sänger T.S. Ullmann, Sophia, der Tod und ich.
Oh weh.
Ja, hast du den auch gelesen?
Ja.
Und ja, also das OW würde ich sofort unterstreichen. Manche Leute sollten vielleicht dann doch bei 16 Zeilen Strophen und irgendwie fetzigen Refrains bleiben, zu denen man irgendwie nette Gitarren spielen kann. Es ist die Erzählung eines Typen, Altenpflegers, der vor seinem Tod steht. Der Tod kommt bei ihm vorbei, doch zufällig stirbt er nicht. Auch seine Ex-Freundin Sophia kommt vorbei und mit denen entsteht dann, wir sind ja schließlich in einer deutschen Erzählung, ein Roadtrip, der mit seiner eigenen Vergangenheit und seiner eigenen Familie zu tun hat. Und das war so bemüht und so deutsch und so anstößig, aufdringlich in seinem Humor, dass ich echt furchtbar genervt war. Ging das dir genauso?
Ich wollte sagen, würdest du sagen, die Lektüre ist so ungenießbar wie eine abgelaufene Dose Fisch oder so etwas?
Oh Gott, es sind ja wirklich diese Vergleiche, diese Bilder, die da hier benutzt werden, das ist wirklich ganz grauenhaft und man hat auch wieder das Gefühl, wenn Leute aus anderen Bereichen in die Literatur kommen, dann machen sie oft so seltsame Sperenzchen. Sie haben das Gefühl, sie machen jetzt irgendwas wahnsinnig Cleveres, so Gesten und Brüche, die noch keiner benutzt hat. Und dann ist das das Abgegriffenste überhaupt. Also er hat sowas irgendwie wie einen Anfangssatz. Und dann sagt er, ja, ich wollte das schon immer als Anfangssatz in einem Roman benutzen. Also so eine nervige Selbstbespiegelung. Also abraten kann ich in jedem Fall von Sophia, der Tod und ich. Ganz dumm, ganz kitschig. Eigentlich nie lustig und das ist irgendwie seine höchste Ambition und ich glaube, man leidet ja eigentlich selten mehr, als wenn man etwas humorvoll Gedachtes, aber dann wenig Humorvolles eben vor sich hat. Ein bisschen besser, aber eigentlich auch nicht wirklich zufriedenstellend ging es mir mit A Guru is Born, geschrieben von dem Filmemacher Takeshi Kitano, der ja für Filme wie Hanabi oder Satuishi oder alles Mögliche eigentlich, für eine sehr umfassende, sehr tolle Filmkarriere, Getting Annie und sowas, da sind so viele liebevolle und toll gemachte und kontemplative und kluge Filme. Takeshi Kitano kann man vielleicht kurz einführen, das ist, als wenn jemand wie Stefan Raab, so der größte Alleinunterhalter einer Nation, dann auch noch wahnsinnig erfolgreich Filme machen und irgendwie kluge Talkshows leiten oder sagen wir mal mehr oder weniger kluge, aber als hätte man so einen Tausendsasser, der wirklich irgendwie alles kann. Aber bei Romanen wird's dann schwierig. A Guru is Born ist so eine Art Sektensatire über einen Idioten, einen Niemand, der seinen Job aufgibt, einer Sekte sich anschließt, ganz schnell dort aufsteigt und dann irgendwann dort der Guru wird. Und das liest sich eigentlich, als hätte man ein nicht verfilmbares, ein nicht verfilmtes Drehbuch, irgendwie ein Waage mit so leichten Prosa-Passagen ausgeschmückt und das Ganze dann in die Buchhandlung gekippt. Also ich war sehr genervt. Vor allen Dingen merkt man eben, der Film ist sehr gut darin, stehenbleibende Zeit darzustellen, weil Zeit so ein wichtiges Gestaltungselement ist. Wie lange lasse ich ein Bild stehen? Und ich glaube, gerade Takeshi Kitano-Romanen leben ja immer von dieser Melancholie, von dem Gefühl von Langsamkeit. Und das Ganze überträgt sich halt eben überhaupt nicht in seine Romane. Dieses Gefühl von Leerstellen, von leerem Raum, von irgendwie so einer sagen wir, so eine Art Sirup, der sich über alles legt und die Menschen langsamer vorankommen lässt, als wäre das Ganze so in Bernstein eingeschlossen, das stellt sich einfach im Roman, der eben Satz an Satz an Satz rein muss, nicht ein. Und wahnsinnig witzig ist es auch nicht. Also genau wie ich Sophia, der Tod und ich nicht unbedingt empfehlen kann, muss ich auch von A Guru is Born von Takeshi Kitano abraten. Das Ganze habe ich in der englischen Übersetzung gelesen. Das Buch ist von 1994. Ja, also Finger davor.
Schade. Ich hätte am Ende noch eine Empfehlung und das ist der deutsche Buchpreisträger des letzten Jahres, nämlich Echtzeitalter von Tonio Schachinger. Das ist, Full Disclosure, ein Roman, den ich im Sommer letzten Jahres schon gelesen hatte, also als die Shortlist raus war für den Buchpreis. Und meistens ist das so, das Buch, das ich besonders mag, wird es auf jeden Fall nicht. Dieses Jahr war es...
Das kommt nicht mal in die Longlist eigentlich,
ja,
oder?
Dieses Mal war es andersrum, denn ich fand Echtzeitalter wirklich grandios und dann gewann es auch noch den Buchpreis. Und ich hoffe, dass dadurch möglichst viele Menschen auch darauf gekommen sind. Das ist auch im weitesten Sinne ein Bildungsroman. Es ist irgendwie eine Internatsgeschichte.
Es wird Age of Empires gespielt, richtig?
Genau. Es stellt sich halt auch, es benutzt statt der großen Literatur eben Age of Empires 2 als die Möglichkeit, zu einem guten Leben zu finden, zu einem geordneten Leben zu finden. Ich fand ein Roman mit tollem Humor. Ist also unsere Hauptfigur Till wird zu einem fiesen Lehrer gegenübergestellt, der sehr auf die Romanklassiker pocht. Wir merken allerdings auch, da ist irgendwie auch mehr Schein als Sein. Es ist wirklich eine hinreißende Auseinandersetzung auch mit der Frage so nach Kanonliteratur und wie man überhaupt Literatur an junge Menschen weitergeben kann, wie man Literatur vermitteln kann. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit diesem Roman, der auch was ganz Tolles schafft, nämlich er ist voller Pastischen auf andere Autoren, aber er setzt die sehr gekonnt ein und auch immer zu einem humoresken Effekt. Echtzeitalter, echt ein ganz, ganz toller Roman von dem Wiener Autor Tonio Schachinger. Sein zweiter Roman, glaube ich. Nicht abschrecken lassen sollte man sich von der Rezension des ORF, ein Roman, der grundsätzlich den richtigen Ton trifft zwischen spöttischer Distanz, Analyse und Einfühlung, sodass sich das herzerwärmende Chick-Gefühl einstellt. Chick ist dieser Roman zum Glück ganz, ganz weit entfernt.
Ja, ganz in Age of Empires 2 Manier hoffen wir euch, dass wir euch jetzt für diesen Podcast bekehrt haben. Wululululu, wululululu. Ihr seid jetzt von Rot zu Blau gewechselt und damit auf unserer Seite folgt unsere Armee. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die nullte oder erste Ausgabe unseres Literaturpodcasts, der noch keinen Namen hat, aber in Zukunft einen Namen bekommen wird, oder?
Genau. Und daran, wie gesagt, könnt ihr teilnehmen. Ihr habt ein paar Ideen von uns in den Raum geworfen bekommen. Vielleicht habt ihr auch eigene. Meldet euch bei uns. Und Lukas, worüber sprechen wir denn als nächstes?
Wir sprechen in der nächsten Ausgabe über laufendes Verfahren von Katrin Röckler über die NSU-Prozesse. Den hast du vorgeschlagen während dieser Murakami-Roman. Man hat es vielleicht schon rausgehört, mein Vorschlag war. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was mich da erwartet.
Ich auch, denn Katrin Röckler ist eine Autorin, die ich letztes Jahr für mich entdeckt habe. Und ich habe ihren neuen Roman noch nicht gelesen, aber ich bin sehr, sehr gespannt, was uns da erwarten wird. Denn grundsätzlich ist es jemand, dessen Stil ich sehr, sehr spannend und, glaube ich, auch sehr fruchtbar für eine Diskussion finde.
Ich bin definitiv auch gespannt. Ich freue mich auch, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich, dass ihr vielleicht auch beim nächsten Mal einschaltet. Vielen Dank fürs Hören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.